Papa, danke für neuen Sonntagmorgen. Danke, dass deine Gegenwart da ist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns alle abholst, wo wir sind. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, auch heute Morgen nicht, sondern du sendest es aus. Wir nehmen es auf und es bringt Frucht in unserem Leben, Veränderung für immer. Danke, dass dein Wort Segen ist, dass dein Wort Heilung ist, dass dein Wort Liebe ist, dass dein Wort Gnade ist. Danke, dass dein Wort auch manchmal Beschneidung ist. Danke, dass dein Wort ein Ja und ein Amen ist. Und danke, dass dein Wort auch Nein und Amen ist. Halleluja. Und danke, dass wir immer näher zu dir wachsen dürfen, weil du unser Vorbild bist, weil wir zu dir aufschauen, weil du der Herr der Herren bist und der König der Könige und weil wir wissen, dass alles, was von dir kommt, ist gut. Halleluja. Amen. Amen. Vor ein paar Wochen haben wir uns angeschaut, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Ich glaube, 3 Wochen ist es her oder 4. Habt ihr schon gemerkt, dass da Kämpfe passieren in eurem Leben? Um die Freude zu rauben, um dich wieder rauszuziehen, um dich vergessen zu lassen, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist. Das ist das Antiprogramm. Und da hilft nur eins, Disziplin, Selbstdisziplin, wo du dich selbst daran erinnerst und sagst, hey, Moment mal, da war doch was. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und du kannst immer den Heiligen Geist bitten, dich an alles zu erinnern, was du sonntags gehört hast. Und ich weiß, wir alle streben nach Sonntagspredigten, wo die Wahnsinnsoffenbarung drin ist, die uns umhaut, wo wir rausgehen und sagen, wow, war das toll. Aber ich merke, dass der Heilige Geist ganz oft die unscheinbaren Predigten benutzt, um mein Herz zu verändern. Wo er so in die Tiefe geht, wo er so... Es gibt so Nobelrestaurants mit Schickimicki 7-Gänge-Menü. Und da ist eins faszinierender als das andere. Aber manchmal hat man nach 7 Gängen immer noch Hunger. Und manchmal kriegst du zu Hause von Mutti, von Mama, ein ganz plumpes Schnitzel auf den Teller geknallt. Puff, raus aus der fettigen Pfanne. Und wenn du das gegessen hast, reibst du dir im Bauch, sagst, oh, das war jetzt gut, jetzt bin ich satt. Und manchmal, glaube ich, ist das im Wort Gottes auch so. Es ist nichts Besonderes, es ist so ein Heiliggeist-Schnitzel, wenn ich es mal so sagen darf. Aber es macht dich satt. Und ich liebe es, wenn der Heilige Geist auch manchmal Korrektur bringt, auch manchmal mit uns in die Tiefe geht, so wie wir es halt brauchen. Ne? Wir gehen heute in 1. Petrus 2 ab Vers 1 in der Luther, 1. Petrus 2 ab Vers 1. Und ich finde auch immer gut, wenn die Bibel uns lehrt, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Und ich sage ja immer, die Bibel ist eigentlich nichts anderes als eine Gebrauchsanweisung. Wenn du einen neuen Fernseher kaufst, dann ist da immer eine Gebrauchsanweisung dabei oder eine Stereoanlage oder irgendein technisches Gerät. Du hast immer eine Gebrauchsanweisung dabei. Und was ist der Sinn und Zweck dieser Gebrauchsanweisung? Wer weiß das? Richtig. Und warum sollen wir die lesen? Anwenden. Damit wir es anwenden können. Warum sollen wir es anwenden können? Damit die Frucht kommt, damit es leichter wird. Richtig. Und diese Gebrauchsanweisung schreiben immer die Ingenieure oder die Techniker, die dieses Produkt entwickelt haben, die sich bei jedem Knopf und bei jedem Schalter etwas gedacht haben, wozu der gut ist. Und ohne die Gebrauchsanleitung kannst du überall rumspielen, aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ja? Die Gebrauchsanweisung ist da, damit du vor Fehlern bewahrt wirst und so schnell wie möglich, hör mir gut zu, so schnell wie möglich den bestmöglichsten Nutzen aus diesem Gerät ziehen kannst. Amen. Dass du weißt, wenn das Bild nicht scharf ist oder nicht farblich brillant genug, dass du weißt, wo stelle ich die Farben ein, wo stelle ich den Kontrast ein, etc., etc., etc. Und die Bibel ist im Prinzip nichts anderes. Die Bibel sagt uns, hey, ich bin eine Gebrauchsanweisung, ich möchte, dass dein Leben so siegreich wie nur irgendwie möglich ist, weil du weißt, wo du an welchen Knöpfen drehst und an welchen Knöpfen du am besten nicht drehst. Oder jetzt noch nicht. Damit du weißt, was dran ist und was nicht dran ist. Und ganz oft sagt die Bibel in Versen, legt ab, legt ab, legt ab, lass sein, hör auf, lass los, mach es nicht mehr auf gut Deutsch. Ja? Und auch hier fängt es ähnlich an. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei, Neid und alle üble Nachrede. Warum? Weil es nicht nur den anderen schadet, sondern vor allem uns. Also viele Elektroschränke oder Schaltschränke, da ist immer ein Warnzeichen drauf. Und es ist sehr gesund, wenn man kein Elektriker ist, da nicht rumzuspielen. Es gibt ganz viele YouTube-Videos, manchmal zum Lachen, manchmal zum Weinen, wo einer einen Schraubenzieher nimmt und denkt, er guckt mal, ob da Strom drauf ist. Ich habe das als 8- oder 9-Jähriger gemacht, wirklich gemacht. Da kam oben aus der Decke, also fast an der Decke, kam eine Stromleitung raus mit 2 Litzen. Und da habe ich ein Stück Eisen gefunden in der Wohnung. Das war bei einer Freundin von meiner älteren Schwester. Und ich dachte, ich guck mal, ob da Strom drauf ist. Und ich dachte, wenn ich das Stück Eisen halte, geht der Strom hier raus, da rein und mir passiert nichts. Ich habe so eine Gewisch gekriegt, dass ich rückwärts mitsamt der Leiter umgeflogen bin und für mehrere Minuten Blackout hatte. Als ich aufgewacht bin, hat mir mein Arm wehgetan, konnte kaum noch bewegen. Also es war schon ein heftiger Stromschlag. Aber ich dachte, so funktioniert's. Ich war jung, ich war dumm, ich hatte keine Bedienungsanleitung. Ja, und ich habe gedacht, der Strom, der mag mich nicht, der fließt nicht durch mich, der fließt nur durch die Leitung. Ja, wenn das jetzt ein Schraubenzieher mit Plastikgriff gewesen wäre, wäre es anders ausgegangen, aber es hätte zumindest gefunkt. Aber dieser Eindruck des Stromes war sehr intensiv und er hat mich nie wieder verlassen. Ab dem Moment, als ich eine Stromleitung sah, habe ich gedacht, nichts gut diese. Das ist nicht meine Baustelle. Bis heute habe ich Mordsrespekt vor Stromleitungen. Passiert manchmal immer noch. Ich habe öfters mal danach noch eine Gewisch gekriegt. Aber wir wissen, es ist besser, jemand ranzulassen, der sich auskennt. Oder zuerst die Bedienungsanleitung zu lesen und dann erst irgendwo Kabel reinstecken oder sonst irgendwie was verbinden. So, und hier heißt es, legt ab. Wir haben hier 5 Punkte, die wir ablegen sollen. Bosheit. Was ist Bosheit? Bosheit ist böses Tun, böses Sagen, mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir sollen Bosheit ablegen. Ah, das macht mein Pastor für mich, sage ich ja so oft, gell? Das macht mein Mann für mich, meine Frau, meine Kinder, mein Hauskreisleiter. Wir suchen immer einen, der das für uns ablegt, aber es ist ein Job, den wir selber haben. Es ist eine Aufgabe, die wir haben. Wir sollen dann nicht mehr mit Gemeinschaft haben. Die Gebrauchsanweisung sagt, in die Steckdose Bosheit keinen Stecker mehr reinstecken. Kein Kabel verbinden, nichts mehr empfangen. Dann haben wir Betrug. Betrug ist immer, wo wir uns zuerst selbst betrügen und dann Gott. Und natürlich auch den Nächsten. Betrüger betrügen sich immer selber und sagen, ach, das war eine Notlüge. Kennt ihr die Sprüche? Ach, das waren ja nur 10 Euro, das tut doch meinem Chef nicht weh. Betrug ist immer, wo wir uns zuerst selbst betrügen und dann natürlich es Frucht hat mit Schaden für andere. Und letztendlich auch mit Gott. Wir gehen auch mit Gott so um. Wir gehen nicht in Gottesdienst, wir lesen nicht Bibel, wir beten nicht. All die Dinge, die wichtig sind für unser Leben, wo wir unser Leben bauen, wo wir unseren Akku laden. Und dann haben wir immer eine Ausrede. Die Ausrede kommt immer aus der Tiefe unseres Herzens. Oder ich sag's mal so, wir wollen Leute nicht vergeben, der Heilige Geist sagt vergib und dein Herz sagt nö. Der Heilige Geist sagt vergib, das kann ein jahrzehntelanges Spiel werden, wie Ping-Pong, dong-dong, dong-dong. Und wir immer wieder eine Ausrede haben oder einen Grund, warum wir nicht vergeben wollen und er erscheint sehr logisch. Aber bei Gott ist nicht immer alles logisch aus unserer Sicht. Gehorsam ist nicht logisch. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Und wenn wir uns dafür entscheiden, nicht mehr ein Betrüger zu sein, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Betrüger suchen auch immer den eigenen Vorteil und Gewinn aus der Unehrlichkeit zu ziehen. Ein Betrüger, der lügt vom Boss, damit sein Kollege schlecht dasteht, damit er befördert wird oder die Beförderung bekommt oder den Job bekommt und der Kollege nicht. Also ein Betrüger, auch in den Gemeinden erlebt man das, leider immer noch, wo Leute sich gut präsentieren und sagen, das kann ich und das kann ich und das kann ich, aber in ihrem Herzen wissen sie genau, du kannst das gar nicht. Du bist überhaupt nicht in der Lage, das zu tragen. Oder sie wissen ganz genau im Herzen, ich habe immer Motivation für 2 Sonntage. Und am 3. Sonntag ist meine Motivation weg. Da muss man sie wieder loben und man muss sie preisen und man muss sie anschucken und man muss sie... Ja, sie sagen, Pastor Thomas, ich ziehe den Karren aus dem Dreck. Und du bist dann im Dreck, willst ziehen und denkst, ja, wo ist er denn jetzt? Der sitzt da auf dem Karren. Hurra, los geht's. Ja, der denkt, ja, Pastor, zieh mal du. Ja, so, mit solchen Leuten kann man nicht bauen. Aber der Betrug fängt immer in ihrem Herzen an. Okay, dann haben wir Heuchelei. Heuchelei ist Lügen, Ja sagen, Nein meinen oder umgekehrt. Freundlich sein, aber eigentlich Hass verspüren. Das ist Heuchelei. Ja, du sagst, ja, ich komme, und du denkst aber, pff, kannst mich mal. Ja, du heuchelst, du tust so, als ob. Oder du stehst im Lobpreis, hebst die Hände und alle denken, wow, was für ein Anbeter. Und in deinem Herzen bist du gerade beim Einkaufen und sonst wo. All das ist Heuchelei. Gott sieht in dein Herz, er sieht es. Er weiß genau, was los ist. Und da können wir endlos weitermachen. Wir alle kennen das. Okay, dann haben wir die Nachrede. Nee, den Neid zuerst noch. Nummer 4, genau. Neid ist nichts gönnen, sich und anderen. Das ist Neid. Neid heißt, ich gönne dir nichts, ich gönne mir nichts. Und das ist ein riesen Selbstbetrug, weil dir geht's am schlechtesten. Schon mal Leute gesehen? Ich nenne das immer, die leben in so einer Art Opferrolle. Ihnen geht's am schlechtesten. Sie hatten die schlimmsten Eltern, die schlimmste Kindheit, die schlimmste Schulzeit, die schlimmste Kindergartenzeit. Ich habe mal wirklich früher Seelsorge gemacht. Ich war wirklich so naiv, weil ich jung war. Und da hatte ich mit einem Mann ein Gespräch und da sage ich so, ja komm, dann treffen wir uns da. Was ist dein Problem? Ich werde es mein Leben nie vergessen, nie. Weil ich dachte, es ist ein Witz. Und er fing an und sagt, ja, das war damals im Kindergarten. Da habe ich mit der Sandförmchen eine Form gemacht und dann kam das Mädchen und ist draufgetreten. Und ich habe gelacht, weil ich dachte, Alter, der ist ja richtig humorvoll. Ja, ich dachte, es war ein Witz. Und dann sah der mich völlig entsetzt an. Und ich dachte, ADS, ach du schlimme Ding, Schande. Ja? Und habe gemerkt, der meint es ernst. Und ich habe gedacht, ey, ich habe 2 Stunden eingeplant, nicht 2 Jahre. Wann sind wir fertig? Ja, wie viele Förmchen waren das? Wie viele Kinder gab es im Kindergarten? Wie viele Tage, Stunden war der im Kindergarten? Das wird ja endlos, versteht ihr? Und da habe ich so gemerkt, wow, wo leben manche Menschen? Sie sind in einem Selbstbetrug und da sind ganz viele Krankheiten, haben da ihre Wurzeln. Ganz, ganz viele Krankheiten haben da drin ihre Wurzeln. Und dann geht es meistens über in Fressen, in Saufen, wo sie zu viel essen, weil sie sich selbst belohnen wollen, sich selbst streicheln, in zu viel Sex, in zu viel Alkohol, in zu viel Drogen, in zu viel von allem. Weil sie meinen, sie können damit kompensieren, was in ihnen läuft. Aber der Punkt ist immer, wenn es um andere geht, dann sind die immer die Ersten, die kritisieren. Ja, Junge, der Teller ist aber ein bisschen voll. Ja, du hast ja gerade selber 3 gegessen. Ja, ich habe auch heute viel gearbeitet. Die haben dann immer eine Ausrede. Neid ist etwas Furchtbares. Neid ist auch so schlimm, dass es dich wegbringt von Gott. Wir sehen es bei Kain und Abel. Der eine brachte ein Opfer, wo Gott gesagt hat, gut, weil er verstand Blutvergießen. Der andere brachte ein Opfer, wo kein Blutvergießen war. Gott hat gesagt, lehne ich ab. Gott hat es nicht abgelehnt, weil Abel besser war als Kain, sondern weil Kain, obwohl er wusste, dass nur durch Blutvergießen, das haben ihm seine Eltern erzählt, als sie ein Gewand von Gott gemacht bekommen haben, ein Fell, muss dein Tier sterben. Ja oder nein? Kain wusste nur durch Blutvergießen. Er hätte hingehen können und sagen, hey Abel, ich gebe dir 15 Säcke Weizen, gib mir ein Schaf. Und Gott hat gesagt, Halleluja, beide haben es gut gemacht, richtig gemacht. Aber es war ihm egal. Gott war ihm egal. Er war neidisch auf Abel, weil Gott ihn mehr anschaute. Warum schaute Gott ihn mehr an? Weil er das Richtige tat aus seinem Herzen. Kain war das wurscht. Gott begegnet Kain, bevor er sündigt und sagt, hey, und redet mit ihm. Hey, wenn dein Herz rein ist, dann schau doch hoch. Schau hoch. Nee, Leute, die machen immer verschränkte Arme und dann gucken sie auf den Boden. Auch in einem 1:1-Gespräch. Die können die nicht angucken. Gucken auf den Boden, weil sie sind nicht frei. Und Gott warnte ihn und sagte, hey, wenn dein Herz sauber ist, kannst du nach oben schauen. Wenn nicht, pass auf, die Sünde steht vor deiner Türe und klopft an. Und wir wissen, was dann passiert ist. Er wurde zum ersten Mörder der Menschheit. Neid, Selbstbetrug, aufpassen. 5, Nachrede. Das ist Lästern. Niedermachen, Sünde groß machen, Fehler groß machen, Schuld groß machen und Negatives hervorheben. Negatives hervorheben. Hast du gesehen, was die vorhin? Hast du mitbekommen wieder und so weiter? Wenn ich die 5 Punkte nehme, könnte ich sagen, es ist Satans Plan. Können wir das so sagen? Können wir uns vorstellen, dass Satan sagt, oh, Gott hat mir alles reingeschrieben in die Bibel, was ich brauche, um die Menschen fertig zu machen? Um die Christen gefangen zu halten, um eine Gemeinde zu zerstören. Eine Gemeinde zerstören, ich würde da keine Satanisten einschleusen. wäre mir viel zu aufwendig. Ich würde mir eine suchen, die da drin ist, oder einen, nämlich das schwächste Glied der Kette, und dann reißt die ganze Kette. Ich würde mir eine drin suchen, die verletzt ist, egal durch was, die nicht in die Heilung kommen will, nicht kann. Kann ist gut, kann braucht Zeit, Gott hat Zeit für dich, aber nicht will. Und die würde ich benutzen, und da kann ich in die Wunde stochern. Und da kommt für mich das Beste bei raus, wenn ich der Teufel wäre. Bitterkeit, Hass, Missgunst, Neid. Sie sitzt da mit ihrem Zorn, mit ihrem Hass. Und da gibt es eine Gruppe, die lachen. Und es gibt nichts Schlimmeres für verbitterte Menschen, wenn sie Menschen sehen, die fröhlich sind. Was haben die immer zu lachen? Immer müssen die lachen. Ich habe das ja auch schon gehabt, wo jemand kam. Deine Leute lachen zu viel. Ich sage, bitte was? Ja, deine Leute lachen zu viel. Das Gott ein Gräuel sei, wo steht es? Zeig es mir in der Bibel, wo das steht. Und da kamen so alttestamentliche Stellen, sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Lies mal Galater, da schreibt Paulus, ich lasse mir meine Freiheit, die ich in Christus habe, nicht wieder durch Satzungen und Gesetze und Regelungen auferlegen und wegnehmen. Amen. Und wenn die Kinder fröhlich sind, dann ist das gut. Ein fröhliches Herz ist deine Stärke, haben wir das vorhin gehört. Aufpassen. Aufpassen, Attention, dass wir nicht in eine dieser fünf Fallen fallen. Und das Gute ist, die Bibel sagt, legt's ab. Da steht nicht, du musst 40 Tage fasten und einen Handstand machen, einen Kopfstand für 12 Stunden und dann fällt's aus dir raus. Dann werden wir alle sagen, das schaffe ich nicht. Manche haben das gerade auch schon gedacht, das schaffe ich nicht. Doch, das ist ganz einfach, du musst einfach nur ablegen. Und das machst du zusammen im Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ich möchte das ablegen. Ich möchte Bosheit ablegen, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Ich möchte das nicht mehr. Damit fängt's an. Dann kommt der Heilige Geist, drückt den roten Knopf bei dir und dann macht das böp, 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 zum und dann ist es weg. Richtig? Nein, überhaupt nicht. Es ist alles noch wie vorher. Du hast einen Startknopf gedrückt, wo du dem Heiligen Geist erlaubst, dir zu helfen, und bei dir burp, burp, burp zu machen, wenn in deinem Herzen Bitterkeit, Bosheit, Neid oder sonst was hochkommt. Amen. Und dann merkst du, manchmal passiert mir das auch noch und der Heilige Geist sagt, nimm die Worte sofort zurück. Und dann tue ich Buße und mache ich laut, damit es die Mächte auch hören. Und sage, Herr, es tut mir leid, bitte nimm die Worte zurück. Mach die Worte zunichte, dass sie wirkungslos werden, dass der Teufel sie nicht benutzen kann. Amen. Alles gut. Und dann sage ich, Herr, stell Wächter vor mein Herz, dass aus mir kein Mist mehr rauskommt. Und nochmal, deine Familie, deine nahesten Verwandten sind das Werkzeug für den Teufel, um dir weh zu tun, um dich runterzuziehen, um dich rauszuziehen, um dich niederzumachen. Und wenn du die überwunden hast, im Sieg, in der Liebe, in der Vergebung, in der Gnade, im Loslassen, hat der Teufel keine Waffe mehr. Fremden zu vergeben ist leicht. Ich sage es oft, wenn jetzt hier einer reinkommen würde und sagen würde, was seid ihr alles für Idioten, was seid ihr für Spinner, christliche Spinner, geht wieder raus, will man alle sagen, was war das für einer, den hätten wir nach 2 Minuten vergessen. Jetzt kommt aber dein Bruder, dein Vater, dein Mann, deine Frau oder sonst jemand, sagt, du bist ein christlicher Spinner, geh aus der Sekte raus. Dann würdest du sagen, sieht er nicht, dass es mir so gut tut? Nein, das sehen die nicht. Weil die es nicht sehen können, weil ihre Augen verblendet sind vom Gott dieser Welt. So, wo liegt jetzt die Baustelle? Bei Gott. Ich schrei Gott an und sag, warum lässt du das zu? Und immer trifft's mich. Nein, du gehst sofort in die Vergebung, sagst laut, laut, ganz wichtig laut, beten und sagen, Herr, ich vergebe jetzt meinem Vater, ich vergebe meinem Bruder, ich segne sie. Papa, danke, dass sie nicht mein Feind sind. Dein Wort sagt, Fleisch und Blut ist nicht mein Feind und ich nehme dieses Geschenk des Teufels nicht an, weil er mir Feinde schickt. Der Teufel möchte, dass du Feinde hast, menschliche. Und du bist in der Lage zu sagen, ich nehme diese Feindschaft nicht an. Jesus hat gesagt, niemand ist verloren, außer der Sohn des Verderbens. Luzifer und Judas Ischariot. Alle anderen sind gerettet. Alle anderen sind aus Gottes Sicht gerettet. Durch das, was am Kreuz passiert ist. Ja oder nein? Und Adolf Hitler war von Gottes Sicht auch gerettet. Er hat nur die Rettung nie angenommen. Das ist der Unterschied. Das Rettungsboot ist rangefahren. Und die haben gesagt, will ich nicht. Ist das Rettungsboot weitergefahren. Verstanden? Aus Gottes Sicht starb Jesus für jeden Menschen. Wow, krass, oder? So, wir haben diese Kraft und diese Macht, diese Punkte loszulassen. Vor ein paar Wochen haben wir uns schon mal ein paar angeschaut. Jetzt gehen wir in Vers 2. Jetzt kommt nämlich etwas, da heißt es, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Aha, pass auf, die Bibel ist logisch. Und seid begierig nach der vernünftigen Milch. Das kannst du nur sein, das willst du nur, wenn du frei bist. Wenn du in den 5 Punkten von vorher bist, hast du keinen Bock aufs Wort Gottes. Verstanden? Du hast gar keine Lust dazu. Meld dich an im Fitnessstudio, du gehst 4 Wochen lang hin, pumpen, laufen, rennen, was auch immer dir Spaß macht, rudern, ich habe keine Ahnung, was da alles gibt. Und dann hast du irgendwo Streit und du kannst in der Birne nicht abschalten. Da sagst du, ich kann heute nicht zum Training, ich bin dort, Beschäftigungstherapie. Im Geist ist es genau dasselbe. Der Teufel beschäftigt dich mit den 5 Punkten und du hast keinen Bock mehr aufs Wort Gottes. So, was steht hier? Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Ich liebe es, dass Paulus oder die Bibel oder alle Männer und Frauen der Bibel bildlich sprechen, was die Leute verstehen. Wir haben ja jetzt den kleinen Ben. Der kleine Ben, der hat alle 2 Stunden Lust auf Milch. Und dann kurz bevor der Hunger wieder losgeht und Vanessa vorbeiläuft und er die Milchfabrik sieht, dann macht er. Und die hat noch nie mal richtig ausgepackt. Und ganz oft macht er so. Der kann es kaum erwarten, weil er weiß, es stillt seinen Hunger. Und hier heißt es, begierig sein. Und ich rede jetzt nicht von unanständigen Dingen. Bitte, Leute. Ja, wir sind Christen, nicht irgendwie jetzt. Bitte, ja? Auch die, die im Internet zuhören. Ich kriege schon wieder so einen Impuls vom Heiligen Geist. Sei begierig. So wie ein Baby begierig ist nach dieser Milch. Und in der Milch ist alles drin. Jetzt hat er so Speckfüßchen, Speckärmchen, Speckbacken. Oh, er kann den ganzen Tag reinbeißen, wenn er da ist. Ja? Da merke ich, was für eine Nahrung in dieser Milch ist. Seine Zähnchen wachsen, er wächst eigentlich, ich sehe ihn ja nur alle paar Wochen, jedes Mal sieht er wieder anders aus und größer. Und im Geist ist es genau dasselbe. Wenn du dich fütterst mit dieser Milch, nichts kann die Muttermilch ersetzen. Seht ihr, wie böse der Teufel ist? Da sind Abwehrstoffe drin, Vitamine, da sind Mineralien drin, da sind Dinge drin, die dem Körper so gut tun, weil Gott es so gemacht hat. Die ist so reichhaltig und fett im wahrsten Sinne des Wortes, dass ein Baby wachsen kann in einer Geschwindigkeit, wo du staunst. Was ist das Wort Gottes? Genau dasselbe. Im Wort Gottes ist alles drin, was du brauchst. Und wenn ich der Teufel wäre, würde ich sagen, Ersatzmilch ist genauso gut wie Muttermilch. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Und dann haben wir komische Kinder, die ADHS haben und dies haben und Zell und jenes und keine Ahnung was, die alles für komischen Dinger bekommen, weil ihnen was fehlt. Wisst ihr, dass die Abwehrkräfte in einem Baby am 8. Tag nach der Geburt am stärksten sind? Das ist wie Antibiotika in ihrem Körper, weil da ist die Beschneidung nach dem Gesetz. Da haben die Jungs den höchsten Anteil von Antikörpern in ihrem Körper. Wie ist das möglich? Weil Gott es macht, weil er das weiß. Heute ist das natürlich alles vergessen. Aber da hast du Chemie- und Pharmaunternehmen, die sagen, wir haben eine Ersatzmilch, die ist genauso gut. Niemals im Leben kann die daran. Blut versucht man seit 100 Jahren herzustellen, es geht nicht. Ich sage dir auch warum. Weil in der Bibel steht, im Blut ist das Leben. Und das kriegen sie niemals rein. Können Plasma nachbauen und was weiß ich. Aber die kriegen niemals hin, dass man Blut künstlich herstellt. Und die Muttermilch ist genauso. Es gibt keine Ersatzwort Gottes. Jede christliche Religion hat ein Ersatzwort Gottes. Die Mormonen, die Zeugen Jehovas, sogar die katholische Kirche mit ihrem Katechismus und mit dem ganzen Mist. Alles weg von der Bibel, weg von der Muttermilch hin zur Ersatzmilch. Versteht ihr das Bild heute Morgen, was der Heilige Geist euch sagen will? Du sollst danach begierig sein, nach der vernünftigen, lauteren Milch, lauter, sauber, rein, heilig. Wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Das sollen wir sein. Wir sollen hungrig danach sein. Wenn jemand keinen Hunger hat nach dem Wort Gottes und sich nicht beschäftigt, oh, große Baustelle. Ich garantiere dir, kurze Zeit danach ruft er dich an und sagt, Bruder, kannst du für mich beten? Bet selber, ist deine Antwort. Bet selber. Bruder, kannst du dies? Und ich hasse diese Bestellzettel per WhatsApp ständig bei mir. Thomas, kannst du dies? Kannst du das? Ich kann das, aber das ist nicht mein Job. Wenn du einkaufen gehst, beim Supermarkt bringst du mir auch nichts mit. Da geht's, da kommst du selber klar. Aber wenn es um geistige Dinge geht, da soll ich das machen. Nein, 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 das ist dein Job. Dein Job ist zu beten, dein Job ist nach dir zu gucken, dich zu pflegen. Amen. Das verärgert immer Leute, aber es ist die Wahrheit. Dass wir zunehmen zu unserem Heil. Heil heißt vollständig, Wiederherstellung, wie neu, besser als neu bei Gott. Ist das das, was Gott mit uns vorhat? Ja, Gott meint es gut mit dir. Ihr habt euch gerade eben bekannt, Gott ist für dich. Vers 3. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr bitterböse ist, dass der Herr ein Tyrann ist. Nee, was steht denn da? Wie freundlich? Wie kommt denn das dahin? Da steht ja auch freundlich. Ist ja komisch irgendwie. Ich dachte, Gott bestraft die kleinen Sünden sofort und die großen gleich danach. Haben wir schon irgendwie geschmeckt, dass Gott freundlich ist? Sind Menschen freundlich? Wenn sie was von dir wollen, ja. Wenn sie es haben, dann ändert sich es ganz schnell. Wenn Menschen was von dir wollen, oh, können die freundlich sein. Ich kenne das von meinen Kindern. Papa. Und dann wusste ich schon, ja, es kommt jetzt. Jetzt will er wieder ein Eis oder jetzt will er wieder irgendwann. Und dann Papa, weißt du eigentlich, dass du ein ganz toller Papa bist? Du bist der beste Papa der Welt. Ich habe dir ein Bild gemalt, also ein Strichmännchen mit großem Kopf, alles so proportional, nicht ganz richtig, aber süß. Und dann guckt der Papa das an und macht, oh, ist das schön. Die Kleinen wissen schon genau, wie es funktioniert. Und die haben auch ganz schnell raus, wo die Mama Nein sagt, gehen sie zum Papa. Und wo der Papa Nein sagt, gehen sie zur Mama. Und wenn der Papa das auch irgendwann merkt, dann sagen die, aber die Mama hat Ja gesagt. Du bist ein ganz blöder Papa. Ich hab dich nicht mehr lieb. Dann kommt sofort die Manipulation, gell? Kinder sind ja nur kleine Erwachsene. Mehr ist ja das nicht. Noemi lacht, gell? Kindergarten, oder? Ich war mal bei meinem Bruder. Und der Kleine, weiß nicht mehr, wie alt der war, 4 oder 5. Und da sagt er zu mir, Onkel, kriege ich von dir eine Mark oder einen Euro, weiß ich nicht mehr. Sag ich, ja, aber du musst mir ein Lied singen. Sag ich, kennst du ein Lied? Und dann sagt er, ja, dann sage ich, das ist auch schön, ja. Und dann sage ich, sing mal. Tinder-Datter, Tinder-Datter, kriege ich jetzt ein Eis. Sag ich, das war das Lied. Tinder-Datter, Tinder-Datter mit Doppel-D. Tinder-Datter, Tinder-Datter, kriege ich jetzt ein Eis. Das war jahrelang, 10 Jahre war das der Familienjoke. Da habe ich gesagt, ja, kennst du kein anderes Lied? Doch, aber ich habe keine Lust, ich will jetzt ein Eis. Da habe ich gesagt, komm, hier kriegst du dein Mark, hol dir dein Eis. Das war einfach lustig. So sind die Kinder. Sind wir manchmal mit Gott auch so? Bitte, 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 ist es jetzt da? Ich sehe es noch nicht. Wo ist es denn? Ja. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, haben wir das. Ist Gott gut zu uns? Hab Acht mit Christen, die sagen, Gott bestraft und Gott ist dies und Gott ist das. Sie übertragen ihr menschliches Vaterbild auf Gott. Und das wird nie funktionieren. Gott ist was? Freundlich. Bin ich froh, dass das hier steht? Wenn Zweifel in deinem Herz hochkommen, lies das. Gott ist freundlich. Was heißt freundlich? Wohlgesonnen, offen. Er liebt dich, er mag dich, du darfst alle Zeit kommen. Er ist freundlich zu dir. Vers 4. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein. Jetzt kommt was ganz Interessantes, der von den Menschen verworfen ist. Der von den Menschen verworfen ist. Jesus ist von den Menschen verworfen. Die Welt kennt Jesus nicht. Und auch kennt sie nicht, so wie wir es gerade im Zeugnis gehört haben, wenn keiner da ist, der predigt. Wie sollen sie glauben ohne Prediger? Wie sollen sie Jesus glauben, wenn sie ihn nicht kennen? Aber viele, die ihn gekannt haben, haben ihn verworfen. Er ist aber bei Gott auserwählt und kostbar. Auserwählt und kostbar. Auserwählt und kostbar. Menschen verwerfen Jesus. Wenn du dir die Religionen dieser Welt anschaust, die Buddhisten lehren die Selbsterlösung. Die Moslems und die Juden lehren die Werksgerechtigkeit. Je mehr du für Gott tust, Allah ist dir da vielleicht gnädig. Die beten ähnlich so, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, Allah macht's vielleicht, vielleicht macht das nicht. Ja, die wissen beide nicht, ob sie errettet sind. Die Juden wissen's nicht und die Moslems nicht. Und die anderen denken, sie sind erleuchtet. Oder sie kommen in die Reinkarnation und werden als Frosch geboren, machen Quack. Und dann, ja, letztfetz sprach der Frosch, bevor er in den Ventilator sprang. Solche Dinge. Aber Christus hat in ihrem Leben keinen Teil. Aber bei Gott auserwählt und kostbar. Du kannst Christus nur sehen, wenn du Gott suchst. Und du kannst Gott nur finden, wenn du Christus hast. Du kannst sie nicht trennen, die beiden. Geht nicht. Und wenn ich der Teufel gewesen wäre, hätte ich genauso wie ihn vor 1400 Jahren mir einen Mann gesucht, der eine neue Religion verkündigt. Mohammed, der sagt, Gott hat keinen Sohn, er braucht keinen Sohn und er wird nie einen Sohn haben. Interessant. Fast jeder Vers im Koran ist eine Umdrehung von Bibelversen. Warum wohl? Nimmst du den Sohn weg, hast du was nicht? Den Vater. Verstanden? Die streiten nicht mit dir, wer Gott ist. Mittlerweile wird ja sogar gelehrt, dass unser Gott derselbe ist wie Allah. Kann ja gar nicht sein. Weil wenn der eine sagt, ich habe einen Sohn und der andere nicht, der eine sagt, ich bin verheiratet, der andere nicht, der eine sagt, ich bin hetero, der andere sagt, ich bin schwul, ja was jetzt? Beides zugleich geht nicht, verstanden? Und die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat den Vater und wer den Vater hat, hat den Sohn. Wichtig für euch, dass ihr das im Hinterkopf habt. Von Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine, Vers 5, erbaut euch zum geistlichen Hause, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Und auch ihr als was? Als lebendige Steine. Jeder wiedergeborene Christ ist ein Stein im Hause Gottes. Du bist hineingefügt in das Bauwerk Gottes. Ich habe vor Jahren eine Vision sehen dürfen, da sah ich eine Mauer und ich wusste, das sind alles lebendige Steine. Und diese Steine waren weiß, hell, grell, leuchtend, grelleres Weiß als die Sonne. Und da war ein Stein fehlte und ich sah, wie Gott einen Stein nahm und da einfügte, der passte genau rein und es machte so, wo Gott diesen Stein eingefügt hat. Ich wusste, das sind seine Kinder, die er aneinander fügt, ohne dass ein Blatt Papier dazwischen passt. So soll unsere Liebe zueinander sein. Ich weiß, dass immer alle weit entfernt. Aber es ist möglich. In Christus ist alles möglich. Und dann sah ich hinter die Mauern, da waren lauter Dämonen und da war noch ein Loch, wo ein Stein fehlt und der wollte da durch und das Licht war so grell, dass der nach hinten weggeflogen ist. Und manche Szenen, die Gott mir im Geist gezeigt hat, habe ich später in irgendwelchen Horrorfilmen gesehen. Und ich weiß genau, dass die auch gesehen haben und haben da ein Drehbuch geschrieben. Der Teufel zeigt die Dinge auch. Er kann ja nichts Neues zeigen, er kann ja nur zeigen, wie die Dinge sind. So, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch, wer macht es wieder? Schon das zweite Mal, wo schon wieder wir die Verantwortung haben. Welch böses Wort in unserer Zeit, gell? Es gibt doch immer einen, der für mich zuständig ist. Jetzt soll ich selbstständig werden, ja, das ist ja was ganz Furchtbares. Erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Geistliche Opfer. Die fangen bei mir an. Wenn in meinem Herzen etwas abstirbt, was böse war, ist es auch ein geistliches Opfer, was Gott gefällt. Das sieht man von außen noch gar nichts. Menschen schauen dich an, die beurteilen dich. Und wir werden ständig beurteilt. Menschen schauen dich an und sagen, boah. Die haben immer eine Schablone dabei. Und wir sind eine geistliche Priesterschaft, und wir opfern geistliche Opfer und wir merken, hey, wir bringen Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Und das ist so cool, dass das möglich ist. Vers 6, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer ist es? Jesus. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Gott legte diesen Stein in Zion, im Volk Israel, aber auch für uns heute genauso giltend, einen kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, Vers 7, ist er kostbar. Für dich und mich, die wir Jesus gefunden haben, ist dieser Eckstein kostbar. Es ist unser Schatz. Es ist der wertvollste Stein, den wir haben. Es gibt keinen anderen. Würdest du Jesus austauschen gegen irgendwas in dieser Welt? 10 Jahre Lebensverlängerung, paar Millionchen aufs Konto, paar Milliarden aufs Konto, irgendwas. Gibt es irgendwas? Einen anderen Körper, wo du schon immer geträumt hast davon? Irgendeine weltliche, gibt es irgendwas? Bei irgendjemand? Niemand. Bei mir auch nicht. Ich würde durch nichts, würde ich Jesus austauschen, diesen kostbaren Eckstein. Durch nichts würde ich den austauschen. Warum? Weil ich den Wert verstanden habe. Für die aber, die nicht glauben, lest, was hier steht. Für die aber, die nicht glauben, die nicht an ihn glauben wollen, die ihm nicht glauben, die dem Wort nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Alles, was du in dieser Welt baust, ohne den Eckstein, ist zum Scheitern verurteilt. Ich gebe euch noch ein anderes Bild. Man nennt das auch Schlussstein. Wenn man einen Fensterbogen oder einen Türbogen baut, macht man eine Holzschalung und legt die Steine da drauf. Oben werden die dann rund, noch ein bisschen runter. Und oben kommt dann der Schlussstein rein. Und der trägt die ganze Konstruktion von selbst. Früher hat man Spitzbögen gehabt. Dann hat man festgestellt, wenn man Rundbögen macht, kann das besser die Kraft nach unten wegleiten. Also das Gewicht des eigenen Gebäudes. Weil es auf mehr Punkte verteilt ist. Und dieser Stein oben, wenn der fehlt, kannst du nicht weiterbauen. Es geht nicht. Oder nur ganz begrenzt. Und ich sage dir, wenn du anders baust, wie dass der Eckstein mit dabei ist, wird alles früher oder später zusammenstürzen, wenn es noch so hoch gebaut war. Ich habe heute Morgen an einen Apple-Gründer gedacht. Was hat er für ein Imperium aufgebaut? Hat er ein Imperium aufgebaut? Wir alle haben ein Apple-Gerät, fast alle. Ich auch, ich habe mehrere. Und ich habe festgestellt, mir macht es viel mehr Spaß als Samsung. Ich war jahrelang Apple-Hasser. Einfach, weil es jeder gehabt hat. Ich bin immer dagegen, wenn alle dafür sind. Dann bin ich automatisch dagegen. Warum, weiß ich nicht. Ist einfach so in mir drin. Ich brauche dann lang, um mich damit anzufreunden. Ich bin nicht so Mainstream-Schwimmer. Das mag ich nicht. Und wie hat er, was für ein Ende hat er eingenommen, Steve Jobs? Von Krebs zerfressen. Gibt es da noch ein paar? King of Rock'n'Roll, King of Pop. Ein Imperium aufgebaut. Ich sag mal, selbst christliche Leiter, die wirklich eine Gemeinde bauen, ohne den Eckstein Christus, geht es? Ja, das geht. Das geht sogar sehr gut. Ich habe selbst dieses Zeugnis gehört von einem, hab's euch schon mal erzählt, von einem ehemaligen französischen Punker. Dem ist Jesus begegnet. Und der war so ein Evangelist, wie sie oft sind. Und dann hat er 3 Gemeinden gebaut. Riesige Gemeinden, 700, 800 Leute in Frankreich. 3 riesige Gemeinden in 3 großen Städten. Und irgendwie war sein Leben nicht mehr ganz so, wie es sein sollte. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ins Gebet zu gehen. Können wir irgendwo her, gell? Aus Funk und Fernsehen. Wenn es uns nicht mehr ganz so gut geht, dann gehen wir ins Gebet. Dann auf jeden Fall. Spätestens dann. Und dann hat er gesagt, Herr, ich habe so viel für dich gemacht. Ich habe dir 3 Gemeinden gebaut. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Die hast du nicht für mich gebaut. Und er fiel aus allen Wolken, wie Jesus sowas sagen kann. Und er sagte zu ihm, wieso sagst du mir sowas? Das verletzt mich. Dann hat Jesus gesagt, ich habe dir nie gesagt, du sollst 3 Gemeinden bauen. Er dachte, das muss so sein. Kennt ihr so Christen? Die immer denken, sie wissen, was richtig ist. Ja, wir müssen jetzt eine Gemeinde bauen. Wir müssen jetzt einen Gebetskreis gründen. Wir müssen jetzt fasten. Wir brauchen jetzt dies, wir brauchen das. Wie oft ich hier Leute gesagt habe, hat dir der Heilige Geist das gesagt? Und dann kriegst du keine Antwort. Weißt du, wieso was los ist? 2 Jahre drauf hörst wieder, alles kaputt. Wir hatten hier eine Frau, die ist gegangen, nicht weit weg von hier gewohnt, 50 Kilometer. Dann hat sie mir erzählt, vor vielen Jahren, war von Anfang an dabei, ja, wir haben jetzt da so eine Gruppe gegründet. Wir sind so 50 Christen, die in keine Gemeinde mehr gehen. Wir haben auch keine Gemeindeleitung. Wir brauchen auch keinen Pastor. Wir haben alle den Heiligen Geist. Und mein Mann geht jetzt plötzlich mit dahin, weil er das toll findet. Ne, es ging eher um ihren Mann. Und meine beiden Söhne gehen auch mit dahin. Die finden es auch jetzt ganz toll. Dann habe ich gesagt, aber du, das ist doch nicht von Gott gegründet. Und hat dir der Heilige Geist gesagt, du sollst dort jetzt hin? Ja, ich soll dort jetzt hin. Ich gehe da jetzt hin. Ne? Ah ja, mach das. Da habe ich noch ein paar Mal Informationen gehört, wie toll das dort alles ist. Das ist immer eine Weile toll, weil keiner den anderen korrigiert. Und das Wort ist kein scharfes Schwert, sondern so eine Creme-Ding, wo da, weißt du, so der Konditor die Sahne gerade streicht. Das ist weder scharf noch irgendwas. Und die wollen nur Sahne, Sahne, Sahne den ganzen Tag. Aber das Leben hier auf Erde ist nicht Sahne. 2 Jahre hat es gehalten, ist die ganze Gruppe auseinandergeflogen, aber explodiert in einem Streit und in Hass. Der eine Sohn ist wieder abgestürzt und der andere Sohn komplett wieder in den Drogen. Ja, was sagt der Jakobusbrief? Das Wort Gottes hat die Kraft, die Seele zu retten. Das Wort Gottes. Nicht die tolle Gruppe, nicht Eierbobaya, nicht wir lassen die Musik laufen, die alle happy macht und wir treffen uns alle und keiner kritisiert den anderen, weil wir alle piep, piep, piep. Funktioniert leider nicht. Seht ihr, wie Gott ein Belohner ist, derer, die ihn suchen, so wie dich heute Morgen, weil du da bist, weil du suchst, weil du einen Hunger hast. Ich weiß, du bist da, weil in dir etwas anders ist wie bei anderen. Du hast einen Hunger nach dem Wort Gottes. Und ich bin herausfordernd. Das Wort Gottes ist herausfordernd. Der Heilige Geist ist manchmal herausfordernd. Aber du weißt, wenn du das richtig entscheidest, bleibst du in der Freude. Wenn du jemand vergibst, der es absolut nicht verdient hat und du tust es aus vollem Herzen, ist plötzlich Freude da. Macht gar keinen Sinn. Aber aus Gottes Sicht macht es Sinn. Schon mal einen Betrag X gegeben, wo du lange überlegt hast, soll ich nicht. Und dann gibst du den Betrag X und auf einmal kommt so eine Freude in dich rein. Dein Verstand sagt, aber der Monat ist noch lang. Das Geld ist wenig, aber die Freude ist da. Und es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Oder wo du Krankheit merkst, die klopft an und du denkst, ah, morgen früh gehe ich zum Arzt und die Stimme sagt nein. Bekennen, dass du geheilt bist in Jesu Wunden. Und du kämpfst eine Stunde abends und auf einmal geht es weg. Du wachst morgens auf, wie wenn nichts war. Wo du merkst, wow, krass, ich muss nicht mehr zum Arzt, ist ja weg. Schon mal so Sachen erlebt. Ich bin schon abends ins Bett mit einer komischen Stimme. Morgens aufgewacht, meine Stimme ist wieder normal. Wo du merkst es gar nicht gleich. Aber so ein Verwunder erlebst du. So, für die aber, die nicht glauben, ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Eckstein ist der wichtigste Stein im Bau. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Auch das schon mal erlebt. Wenn du sagst, ey, dein Leben funktioniert so nicht, auch wenn du gerade auf der Überholspur lebst. Irgendwann ist das Geld zu Ende. Irgendwann ist irgendwas zu Ende. Und dann fehlt dir Jesus. Ich brauche dann Jesus nicht. Doch, du brauchst Jesus. Und wenn du da nicht aufhörst, von Jesus zu reden, dann wirst du zum Ärgernis. Jetzt kommt der heilige Thomas schon wieder. Komm, auf Familientreffen. Jetzt kommt gleich wieder so ein Jesus-Spruch. Oder wenn sie dich irgendwas fragen und du dann sagst, ja, ich habe das halt, weil ich mit Jesus gehe. Ja, ja, das weiß ich, aber das wollte ich jetzt nicht hören. Verstehst du? Die wollen nicht. Sie wollen Jesus nicht, weil sie nicht glauben. Jesus ist für sie ein Ärgernis. Und ein Fels des Ärgernisses sogar. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie bestimmt wären. Wie Gott es gemacht hat, gell? In dieser Welt. Durch die Einfachheit der Predigt. Ich habe es euch vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Wenn du dir die Geschichten, die Storys in der Bibel anschaust, die sind so irrational gegen den Verstand, dass ein Kinderbuch logischer ist als die Bibel. Komm! Adam wird aus dem Dreck gemacht. Aus dem Dreck, Thomas. Ja, und dann lässt Gott ihn in den Schlaf fallen, nimmt eine Rippe raus und formt die Eva aus. Na ja, eine Rippe, klar. Ja. Komm, Jonah verschwindet und ist 3 Tage im Bauch vom Walfisch. Und dann kommt er raus wieder. Ja, ist klar. Der taucht da ab, 1000 Meter, kommt wieder hoch und der Jonah kommt raus. Nee, ist klar. Solche, das sind Geschichten, das sind... Kindergeschichten sind logischer als die Storys in der Bibel. Aber ich weiß, dass Gott nicht lügt. Deswegen sind die Dinge für mich wahr. Und die waren so. Und wenn man weiß, dass Jonah tot war 3 Tage, weil er schreibt es, ich bin hinabgegangen in den Abyss, in den tiefsten Abgrund, er war in der Hölle. Und nach 3 Tagen ist er wieder lebendig geworden. Der roch ein bisschen nach Fisch. Aber Gott hat ihn dann wieder dahin geschickt, wo er war. Und dann kann der Walfisch da abtauchen, wie er will. Verstanden? Heute imitieren Ärzte und Forscher Gott nach. Sie nehmen Zellen aus deinem Körper und bauen die Haut nach. Ist das was anderes als eine Rippe? Und Gott ist ein bisschen besser als die. Heute kann man Körperteile nachwachsen lassen. Das ist noch nicht perfekt, aber das wird immer mehr in die Richtung. Irgendwann wird vielleicht dein Fingerchen nachwachsen. Jetzt haben die Forscher herausgefunden, wie man Zähne nachwachsen lässt. Das wächst nach, du brauchst nie wieder bohren, nie wieder Karies. Die machen das Mittel rein, das wächst da an und dann wächst der Zahn wieder hoch. Es passieren Dinge, man sieht es jetzt vor Augen und die Leute glauben trotzdem nicht der Bibel. Dann hat es 40 Tage und 40 Nächte geregnet. Wo soll das ganze Wasser herkommen, Thomas? Verstehst? Das sind so Geschichten. Wo waren denn die Dinosaurier? Den Namen Dinosaurier gibt es erst seit 200 Jahren, grob. Ich bin ganz großzügig. Davor gab es es nicht. Da nannten die Leute diese Teile Drachen. Drachengeschichten gibt es auf der ganzen Welt. In Australien bei den Aborigines genauso wie sonst irgendwo. Überall in jeder Kultur gibt es Drachengeschichten. In China ganz extrem. Und wenn du Hiob liest, da beschreibt Gott zwei Drachen. Zwei Dinosaurier. Den Behemoth und den Leviathan. Und der Leviathan steht auch für eine dämonische Kreatur. Also, die Bibel ist nicht, dass sie sich widerspricht, sondern sie ergänzt sich. Und so könnte man ewig weitermachen. Aber hier sehen wir, dass die Leute Jesus als einen Fels des Ärgernisses sehen. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie eigentlich bestimmt wären, an das Wort Gottes zu glauben. Sie wollen aber nicht, weil es für sie alles Quark und Humbug ist. Interessant, gell? Vers 9. Ihr aber, sag ich aber. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Du? Komm mal in den Spiegel, kann ja gar nicht sein. Doch. In jeder Kultur, in jeder Nation wollen die Menschen etwas tun für die Götter. Wollen irgendwas produzieren, um Gott oder den Göttern zu gefallen, um ein Gelübde zu erfüllen, um irgendwie Heilung zu bewirken, um irgendwie frei zu werden. Schon mal so Natursendungen oder so ja, Sendungen über Völker gesehen? Es gibt im Himalaya Leute, die robben auf den Knien um einen Berg rum. Die brauchen da mehrere Monate bis Jahre, bis sie drumherum sind, um diese Götter zu besänftigen, um irgendwas zu tun, was auch immer sie wollen. Dann haben die kaum Essen, dann gehen sie hoch auf so einen Vulkanberg und werfen da die Blumen und das Essen in den Vulkan, um den Vulkangott, den Feuergott, bla bla bla, zu besänftigen, irgendwas zu bewirken, wo sie irgendwas brauchen. Man kann sich das nicht vorstellen, aus unserer heutigen westlichen Sicht, wie Leute Erlösung suchen. Und hier sagt die Bibel, du aber gehörst zu einem auserwählten Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Geh mal raus und sag jemand, ich gehöre Gott. Ja, ist klar. Es ist egal, was die Leute da draußen denken, wissen, meinen. Es ist nur wichtig, was du in deinem Herzen glaubst. Wovon du überzeugt bist, dass du ein auserwähltes Geschlecht bist. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ihr müsst verstehen, auserwähltes Geschlecht. Das ist wie eine königliche Familie. Da kannst du nicht klingeln und sagen, ich möchte auch gern Prinz werden. Da sagen die, es geht nicht, du bist nicht mein Kind. Verstanden? Und Gott sagt hier, du bist mein Kind. Dann königliches Priestertum. Die Priester waren die einzigen, die in die Gegenwart Gottes durften. Das haben wir geklärt mit dem Vorhang. Könnt ihr euch erinnern? Gott sagt, du bist ein Priester, der jederzeit zu mir in meine Gegenwart kommen darf. Für dich und für andere. Das ist, was ein Priester tut. Ein heiliges Volk. Du musst dich nicht heiligen, du bist schon was? Heiligt, geheiligt durch Christus, durch das Blut des Lammes. Ist es nicht gigantisch? Und du gehörst ihm, du bist sein Eigentum. Du musst dich nicht mehr bemühen, dass du Gott gehörst, du gehörst Gott. Und wichtig ist jetzt nicht, dass Menschen das behaupten, sondern dass Gott es behauptet. Gott sagt, du gehörst mir, du bist mein. Hat er das schon an mehreren Stellen gesagt? Ja, du gehörst ihm. Leute, das ist gigantisch. Das ist der Oberhammer. Das nimmt dir jeden Druck weg. Jeden Druck der Religion, des Tunmüssens oder sonst irgendwie. Du bist ein Volk, was sein Eigentum ist. Und da heißt es, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind aus der Finsternis herausberufen in sein wunderbares Licht. Liebst du, wenn das Licht kommt? Wenn du ehrlich bist und sauber bist, liebst du, wenn das Licht angeht. Wenn du was zu verbergen hast, liebst du, wenn es dunkel ist. So einfach ist es. Also guck, dass du sauber bist, dann liebst du das Licht und du erkennst das Licht, wenn es da ist. Vers 10, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in der Gnade wart, nun aber in der Gnade seid. Wow, wow, bist du begnadet? Halleluja, ich bin begnadet. Seit 24 Stunden singen die Buddhisten wieder im Nachbargebäude. Oh, ich bin heute Morgen früh aufgestanden, da singen die schon wieder. Im Sommer haben sie leider offene Fenster. Ganze Zeit. Da drin ist so ein 5 Meter hoher, 3 Meter breiter, dicker, fetter, goldener Buddha. Und dann den beten die an. Da haben sie Blümchen und dies und sel und jenes. Und dann verteilen sie immer die Zettelchen an alle Nachbarn. Es könnte wieder laut werden. Bitte habt Nachsicht. Denke ich, warum? Wer seid ihr, dass ihr da Sonderrechte habt? Noch bin ich ein bisschen gechillt, aber naja, wir schauen mal. Und dann laufen sie rum mit ihren Gewändern, dann laufen sie die Straße hoch und runter, barfuß, auch wenn es kalt ist. Dann haben sie ihre Holzkette, dann murmeln sie da mit jeder Kugel irgendwas, Katholiken auch. Sie suchen Erlösung, sie suchen Erleuchtung, sie suchen, suchen, suchen. Leute, wir Christen, wiedergeborene Christen, müssen was nicht mehr? Suchen. Wir haben es gefunden, wir sind am Ziel angekommen. Und weil der Teufel es weiß, macht er Vers 1. Er versucht dir Bosheit zu geben, Betrug, Heuchelei, Neid und Nachrede. Und wen stoppst du damit? Dich selber. Den Segen, die Gemeinschaft mit Gott, die Freude am Wort, die Freude am Gebet. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft gehört wie vom wiedergeborenen Christen. Thomas, mir fällt so schwer, die Bibel zu lesen. Verstehe ich nicht. Also wenn ich Fernsehen gucken will und verstehe den Fernsehen nicht, hole ich die Bedienungsanleitung. Und dann lese ich nach. Ich habe mir auf Englisch online das Reparaturbuch für meine Harley gekauft vor 3 Jahren. Und ich kann gut Englisch, aber nicht alle Begriffe. Und da sind relativ wenig Bilder dabei, das nervt mich. Und so eine Bedienungs- oder eine Mechaniker-Reparaturbuch, so muss ich sagen, von Harley kostet über 300 Euro. Da bin ich zu geizig zu. Und jetzt war die Woche eins drin gestanden für 130 Euro. Ich denke, boah, Schnapper. Aber 130 Euro für ein Buch ist schon auch eine Summe. Dann habe ich dem geschrieben, können wir da mit dem Preis noch was machen? Ja, was haben Sie sich vorgestellt? 110, können wir machen. Er sagt, 110 ist besser als 130, ist immer noch viel Geld. Ja, hoffentlich ist es so, wie ich es erwarte. Und ich schlage das auf. Oh, alles beschrieben auf Deutsch. Ich muss nicht 150 Mal nachdenken, was heißt denn das Wort jetzt wieder? Oder muss wieder googeln. Ja, alles schön bebildert für Idioten. Das ist ein Idiotenbuch. Ich liebe Idiotenbücher. Weil ich muss nicht, das andere ist so für so Top-Class-Mechaniker. Weißt du, die brauchen nur ein paar Anweisungen, dann wissen die das. Aber das ist selbsterklärend. Und ich habe so gedacht, oh, cooles Buch. Ja, und ich wollte mir eigentlich eine Jacke kaufen. Und dann war mein Sohn hinter mir und sagte, Papa, was guckst du denn da? Sag ich, gut, da gibt es so ein Mechanikerbuch, aber 110 Euro ist schon heftig. Und dann sagt er zu mir einen Satz, Papa, bevor ich jetzt 5 Jacken im Schrank hätte, würde ich mir ein Mechanikerbuch kaufen. Dann ist er weggelaufen. Mehr haben wir gar nicht geredet. Ich denke so, mein Sohn, ein weiser Mann. Ein weiser Mann. Versteht ihr, was ich meine? Und dann war die Freude da. Und dann habe ich gesagt, gut, die Jacke ist nicht wichtig. Ich kaufe das Buch. Weil das gibt's ganz selten, dass das einer verkauft, und eigentlich darf man das privat gar nicht verkaufen. Das ist nur Harley intern bei Harley-Händlern. Keine Ahnung, wie der an das Ding kam, aber jetzt habe ich's. Yeah. Und öfter schon habe ich Sachen gesucht und in dem anderen online nicht gefunden. Das Dumme ist bei online, du läufst immer rein an den PC, du liest und dann läufst du wieder raus ans Moped und dann, wie viel Drehmoment war, wieder rein, dann drucke ich raus und wenn ich es rausgedruckt habe, muss ich es immer wegschmeißen. Ja? Ich habe schon so einen riesen Stapel, das halbe Buch oder halbe Ding schon. Naja, auf jeden Fall, wir kommen zurück zum Wort Gottes. Wenn ich was wissen will, wenn ich was brauche, gucke ich ins Wort Gottes. Und der Heilige Geist gibt mir immer was. Selbst wenn es mir ganz elend geht, sei Heiliger Geist, ich schlage jetzt einfach auf und du weißt, was ich brauche. Ich schlage auf und dann lese ich da, ich habe dich je und je geliebt. Bin ich das etwa? Jo, Amen. Und ich erbaue mich selbst auf meinen allerheiligsten Glauben. Ich muss niemand anrufen, ich muss nicht jammern, ich muss nicht neidisch sein. Allen geht's gut, nur mir. Vorhin haben wir das gelesen. Die Leute, die haben das schlimmste Leben, haben sie. Die anderen gehen aber auch durch schlimme Dinge durch. Ich habe einen Mann kennengelernt vor kurzem und so, ein bisschen Kontakt und hin und her. Und gestern schreibt er mir, hey, in welche Gemeinde gehst du eigentlich? Dachte ich, das ist schon witzig. Habe ich ihm geschrieben, www.churchattheriver.de. 10 Minuten drauf, ey, du hast ja ein Buch geschrieben, warum erzählst du nichts? Sag ich, warum soll ich das erzählen? Sag ich, über mein Leben gibt es auch ein Musical, aber damit gehe ich ja nicht hausieren. Wenn ich jemanden treffe, ey, weißt du schon, das gibt ein Buch über mich. Chaka, mein Buch, mein Haus, mein Haus. Nee. Oh, cool. Hättest doch mal was sagen können, hätte mich gefreut. Sei es, habe ich schon anderen, die haben sich gar nicht gefreut. Ich erzähle es gar niemand mehr. Weil es ist immer anders, wie du denkst. Es ist nicht wichtig, oder? Aber es findet die Leute, die suchen. Mittlerweile ist es vergriffen. Ich habe noch welche, habe ich zu ihm gesagt, ich schenke dir eins. Freu dich. Oh, das ist aber lieb. Na, weil ich so lieb bin. Nee, Gott ist gut. Amen. Sind wir fast durch. So, jetzt haben wir hier eine wunderbare Anweisung in den letzten Versen gehabt, wie wir unser Leben, ich fasse das mal zusammen. Wir sollen begierig nach der Milch sein, nach dem Wort. Das ist eine Aufforderung. Wir sollen wachsen zum Heil. Du sollst wachsen zum Heil. Du sollst Wachstum haben in die Heilung, in jedem Bereich. Wachstum. Heil heißt ja auch vollständig. Heilsam heißt vollständig. Da fehlt nichts. Du vermisst nichts. Schmecken, dass der Herr freundlich ist. Das darfst du immer wieder sagen. Herr, lass mich schmecken, dass du freundlich bist. Du meinst gut mit mir. Der Teufel kommt gerade, sagt, du bist böse. Nein, du bist gut. Ich irre mich nicht. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Das geht aber nur, wenn du das Wort kennst. Sonst kannst du nicht so kämpfen. Weil es passieren immer wieder Dinge, wo der Teufel dich angreift und du am Verzweifeln bist. Schon mal erlebt so Sachen. Wo Dinge passieren, wo du denkst, es gibt's doch nicht, was ist denn los? Wir haben beim Sammy am Motorrad Heizgriffe eingebaut. Und es ist Motzgefummel und Kabel verlegen und jo. Und dann muss man die Zündung einschalten und dann erst kannst du die Hauptsicherung ziehen. Weil immer, wenn man bei Elektrik arbeitet, Strom weg. Das kennt ihr, oder? Schlecht, wenn du an Elektrik arbeitest, da ist Saft drauf, nicht gut. Ich habe die Hauptsicherung raus, muss immer die Funkfernbedienung da sein, dass das Motorrad erkennt, aha, der Besitzer ist da, der Schlüssel ist da, Hauptsicherung raus. Ich habe gewurschtelt, wir waren soweit fertig, ich mich freudig gefreut, Sicherung rein, wow, die Alarmanlage geht los und schreit wie blöd. Ich denke, ja, was ist jetzt kaputt? Bin voll in Panik, alle Nachbarn geguckt. Und das Ding geht nicht mehr aus. Da kriegst du einen Vogel, da kriegst du erstmal, das stresst mich, warum geht die Alarmanlage? Das darf gar nicht sein. Das Dümmste, was du dann machst, ist wieder die Sicherung ziehen. Weil dann sagt das Ding, so, jetzt ist aber Schluss, da kriegst du einen Mittelfinger. Dann hört es gar nicht mehr auf, weil es denkt, du klaust das Motorrad gerade. Es macht, was es soll. Aber es ist halt doof, weiß nicht, dass ich es bin. Verstanden? Ich so, Sammy kommt. Ich so, und ich so, Herr, was ist denn los? Und dann der Herr so, der Schlüssel. Habe ich den Schlüssel 2 Meter zu weit weggelegt, den Schlüssel geholt, das aus. Erstmal, So, alles gut, alles zusammengebaut, ganz freudig, Heizgriffe eingeschaltet, werden warm, schön, alles gut verlegt, alles geht. Wir drücken auf den Knopf für den Auspuff, wir nennen den Magic-Knopf, wo der Sound rauskommt, alles legal, geht nicht, der Knopf geht nicht mehr. Ich denke so, warum geht der Knopf nicht mehr? Die Anlage kostet richtig viel Geld, der Knopf geht nicht mehr. Nicht so, kennt ihr das? Wenn du dann anfängst, logisch zu denken und der Teufel steht nebendran und sagt, jetzt ist das Steuergerät kaputt. Und du bist schuld, Thomas. Das hat eine Spannungsspitze gekriegt, weil du die Sicherung rein, raus, jetzt ist es kaputt. Boah, wir wollen ja Donnerstag nach Luxemburg fahren. Habe ich gedacht, oh, wie kriege ich jetzt in den nächsten 3 Tagen noch Ersatzteile? Und ich weiß, die Firma verkauft nur über Händler, nicht an privat. Kennst du den Spielfilm? Und dann stand ich da, Sammy guckt mich an mit seinen großen, coolen Augen. Papa, ich bin nicht sauer. Vielleicht ist es jetzt kaputt, ne? Aber ich bin nicht sauer. Ich sage, ja, egal, ich zahle das. Ich habe es auch kaputt gemacht. Aber ich sage, aber das kann eigentlich nicht kaputt gehen dadurch. Das darf nicht kaputt gehen. Das ist ja der Sinn und Zweck, dass die schreit, dass die Alarmanlage angeht. Boah, Freitag war das. Ganzen Abend überlegt, alles probiert. Nichts geht mehr. Dann setze ich mich an PC, google, dann google ich mit KI. KI sagt, entweder der Taster kaputt, Steuergerät kaputt oder Thomas flippt gleich aus. Ich so, boah, Steuergerät, Kabel, oh. Ich gebetet. Sag, Heiliger Geist, zeig mir, an was es hängt. Nachts um 2 war ich wach, bin wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht. Dann bin ich von 2 bis um 4 durchs Wohnzimmer. Was kann das sein? Wo hängt's? Das lässt mir keine Ruhe. Ich bin da so, ich kann das nicht kontrollieren. Ich habe dann keine Ruhe, wenn es nicht geht. Dann bin ich um 4 wieder ins Bett, dann war ich morgens groggy. Dann bin ich aufgeschnallt, Sammy, komm, lass uns nochmal ran. Wir nochmal alles gesucht, gemacht, getan. Der scheiß Taster geht nicht. Boah, ich überleg. Und dann der Sammy, wir gucken jetzt mal im Kabel entlang. Dann habe ich den Taster weggebaut, da war oben eine Quetschung, aber der hat gesagt, nein, vielleicht ist es da kaputt, vielleicht auch nicht. Und dann sind wir runter am Kabelbaum entlang und unten, da war ein Stecker und der Sammy macht das Kabel weg und das Kabel ist weg. Und da hat einer rumgepfuscht. Er sagt, was ist das denn? Und dann haben wir den Stecker auseinander machen wohl gegen. Der Stecker war kaputt gemacht und dann mit Atomkleber zusammengeklebt. Auf so eine blöde Idee musst du erstmal kommen, ne? Dann sag ich zum Sammy, aber das ist, wir haben den Fehler jetzt. Das geht bestimmt gleich. Ich sag, Sammy, halt die 2 Enden zusammen. Ich schalte ein, drück auf den Knopf. Nichts. Von der anfänglich wahnsinnigen Freude, könnt ihr mir folgen, in ein, das wird teuer. Der Spaß wird teuer. Jetzt ist wahrscheinlich doch das Steuergerät kaputt. Ich geguckt, der Kabelbaum kostet 80 Euro, das Steuergerät habe ich gar nicht gefunden, aber bestimmt mehrere 100 Euro. Und dann habe ich gedacht, so, Sammy, was machen wir jetzt? Kannst du mit dem Auto nach Luxemburg fahren? Läuft ganz dumm. Oh. Und als Papa fühlst du dich da blöd, wenn du einem anderen, ne? Auch wenn es dein Sohn ist. Dann Samstagnachmittag habe ich mich auf die Couch gelegt. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, hilf mir. Dann habe ich den Geistesblitz gekriegt. Bin raus, ja, jetzt überbrücken wir das Kabel. Und habe ich das Kabel gezogen, wollte es abisolieren, was im Stecker ist. Und da kam das Kabel raus. Ja, Teufel, du bist doch ein Drecksack. Das Kabel war im Stecker, hatte das keinen Kontakt mehr. Deswegen kann das ja auch nicht gehen, wie wir es zusammenhalten. Nur für mich als Schrauber und Mechaniker war ja klar, das muss jetzt gehen. Und dann sagt der Heilige Geist, wo ich auf der Couch lieg, mach eine Brücke drumherum, eine Kabelbrücke. Sag ich, Sammy, ich bin hochgerannt, Sammy, komm schnell. Wir haben schon alles wieder aufgeräumt. Ich hab's. Heißer, ich hab's. Wie hieß denn da früher die Sendung, wo der immer da diesen Geistesblitz hatte, diese Kinderstunde, Zeichentrick, weiß gar nicht mehr, egal. Und ich raus, sag, wir löten das jetzt zusammen, Zündung an, ich drücke auf den Knopf, es leuchtet, es geht nicht. Ja, ich bin voll rumgehüpft, so in den Carport und abgeschrien. Mein Nachbarn geguckt, war mir scheißegal. Freude muss raus. Und ich so 5-mal zum Semi-High-Five. Und der Semi steht nur so da, wie halt so ist, mein Sohn. Ja, Papa ist cool, geht wieder. Aber ich wusste von Anfang an, wir kriegen eine Lösung. Ja, der Mensch läuft nachts durch den Ding und sein. Wir haben jetzt eine Lösung, weil ich mir den Kopf zerbt. Nein, weil ich den Heiligen Geist. Amen. Wow. Ich wäre von selber nie da drauf gekommen, dass das Problem unten im Kabelbaum ist, wo wir oben rumgewurschtelt haben. Verstehst du? Manchmal ist die Wurzel das Problem, wenn die Früchte faul sind. Aber du siehst nur die Früchte, verstanden? Das war mir wieder eine Lektion, das hätte ich schon Tag zuvor eigentlich schon. Aber es macht nichts. Hauptsache, wir sind am Ziel. Amen. Hauptsache, du kommst ans Ziel. Und ich habe gewusst, mir kann nur noch der Heilige Geist helfen. Es geht nicht anders. Ich weiß nicht, wo es hängt. Ich habe die Zeit nicht, den ganzen Kabelbaum zu zerlegen und zu gucken. Und manchmal ist es im Geist auch so, wo ich merke, Herr, wo klemmt es denn gerade? Und du guckst immer nach oben, dabei ist unten das Problem. Versteht ihr, was ich sagen will, sinnbildlich? Du brauchst den Heiligen Geist. Wenn er das Licht anmacht, kriegst du den Geistesblitz und du weißt, ah, jetzt, boah, krass, klasse, jetzt, super. Und gekostet hat es bis jetzt gar nichts, nur so ein kleines Stück Kabel, was ich eingelötet habe. So könnten wir jetzt das ganze Ding neu machen, dann wäre das gut, aber wir kaufen Stecker und machen so, dass man es wieder auseinander machen kann. Aber jetzt können wir erstmal fahren und ich weiß, es ist nichts Schlimmes kaputt. Was will ich euch mit der Geschichte erzählen? Der Teufel stand die ganze Zeit neben mir. Das Steuergerät ist kaputt. Das ist kaputt. Der redet die ganze Zeit. Du kannst dich kaum konzentrieren und die Panik wird immer größer und du denkst, boah, ein paar hundert Euro wieder für nix. Und du denkst, so Mensch, da willst du dem was Gutes tun, baust dem Heizgriffe ein. Dann habe ich schon, hättest die Finger weggelassen, kennt ihr das? Dann die Stimmen, wo dir sagen, hättest du es doch gelassen. Hast du schon mal was für den Herrn gemacht? Bist schon mal auf einem Gebetstreffen oder irgendwo auf einer Konferenz und jemand hat dich total verletzt, enttäuscht und dann sagt die Stimme, wär's besser zu Hause geblieben. Hättest besser den Dienst nicht angefangen. Schon mal Kuchen gebacken für die Gemeinde, Martin, und jemand kommt und sagt, das schmeckt ja überhaupt nicht. Und die Stimme sagt dir, Martin, hättest du besser keinen Kuchen gebacken. Leute, das ist das Spiel, in dem wir drin sind in dieser Welt. Ich wollte es eigentlich nicht erzählen, aber immer muss ich alles erzählen. Ich muss immer die Hosen runterlassen hier. Katastrophe ist es. Aber hoffentlich segnet es dich. So, zu ihm kommen, war mal, gell? Als lebendigen Stein erbauen lassen. Heilige Priesterschaft sein. Geistliche Opfer opfern. Und er ist dir kostbar. Wow, ist das cool? Wollen wir dem Herrn mal so eine Minute geschwind mal Augen zumachen? Fernseher aus, Radio an und sagen, Herr, hier bin ich heute Morgen, so wie ich bin. Du kennst mich, du liebst mich. Ich habe gehört, dass ich dir gehöre, dass ich ein auserwähltes Geschlecht bin, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk und dass ich zu dem Volk gehöre, was dein Eigentum ist. Danke dafür, Jesus. Danke, danke, danke dafür. Aller Zweifel und alles Sorge und alles Tun aus mir heraus hat jetzt ein Ende. Weil ich weiß, ich gehöre dir. Ich bin teuer erkauft mit dem Blut des Lammes. Auch wenn der Teufel immer wieder kommen will, mir sagen will, was ich zu tun und zu lassen habe, um gerecht zu sein, um heilig zu sein, um auserwählt zu sein, um ein Priester zu sein. Nein, du hast es gesagt, dass es so ist. Und ich sage heute Morgen dazu Ja und Amen. Und Heilung gehört mir in jedem Bereich. Jesus, und ich möchte, dass du einen Wächter vor mein Herz stellst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass jede Form der Bosheit, aller Betrug, aller Heuchelei, jede Neid und jede üble Nachrede in mir aufhört, aus meinem Herzen nicht mehr fließt, mein Herz geheilt wird. Papa, ich möchte frei sein von Bosheit, von Betrug, von Heuchelei, von Neid und von der üblen Nachrede. Ich möchte frei davon sein, möchte, dass es mir wohlergeht und dass ich dazu frei bin und mir ja, in meinem tiefsten Innern, in meinem Herzen wünsche, die lautere Milch von dir zu bekommen. Und mich danach ausstrecke, einen Hunger habe, wie ein neugeborenes Kind. Nach dieser Milch, weil du bist freundlich, du bist ein guter Gott, du meinst es gut mit mir. Und ich bin auserwählt und kostbar, so wie du Christus auserwählt hast und kostbar ist in deinen Augen. Und danke, dass Christus der Eckstein in meinem Leben ist. Der Eckstein in meinem Glauben, der Eckstein in meinem Fundament, der Eckstein in meiner Ehe, der Eckstein in der Erziehung meiner Kinder, der Eckstein in meiner Firma, in meinem Job, egal wo ich bin, der Eckstein hier in Deutschland, wo ich hingestellt bin, wo ich lebe, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo mein Umfeld ist, meine Nachbarschaft, meine Verwandtschaft, wo auch immer, Jesus. Danke, dass ich mich nicht schämen muss, dass ich zu dir gehöre, sondern dass ich mich freuen darf, dass ich zu dir gehöre. Ja, es gibt Menschen, die nehmen Anstoß an dir. Es gibt Menschen, die mögen dich nicht. Es gibt sogar Menschen, die hassen dich. Aber ich freue mich an dir. Du bist meines Herzens Freude. Und die Freude an dir ist meine Stärke, auch heute Morgen. Und danke, Herr, dass ich das mitnehme in die Woche, in den Monat, in das Jahr, ins nächste Jahr, in die nächsten Jahrzehnte. Danke, dass ich stark bin am inwendigen Menschen. Danke, dass ich stark bin an Christus Jesus. Und danke, dass ich ein Überwinder bin. Egal, wo ich hingestellt bin, ich überwinde weit durch den, der mich stark macht. Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit in mir. Danke, dass ich die Waffenrüstung Gottes trage. Danke, dass ich alles überwinden kann und dass ich siegreich sein kann. Halleluja. Und danke, dass jede Krankheit, die einen Namen hat, muss sich beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Alles, was mir jetzt noch zieht und zwickt, mir wehtut, in meinem Körper, in meiner Seele, alles, was einen Namen hat in dieser Welt oder einen Namen von einem Arzt bekommen hat, muss sich beugen und bekennen, Jesus Christus ist Herr. Und danke, Jesus, dass du stärker bist als jede Krankheit. Danke, dass Heilung mir gehört, Gesundheit mir gehört. Danke, dass es mir aus deiner Sicht wohlergehen soll an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass es mir wohlergeht, weil du auf meiner Seite bist, weil du mit mir bist und weil du mein Herr bist und weil ich dich liebe von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von aller Kraft, mit allem, was in mir ist. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja.